Wurzeln Patriarchats. Dies sei nur möglich in einem Prozess, der durch eine autonome Frauenbewegung vorangetrieben werde. Ihre eigene Organisation wollten sie, Zitat, zu einer bewussten und verantwortungsvollen Kraft machen, die als feministische Avantgarde der Revolution handelt. Die Zeit war zu kurz, als dass die Mujeres Libres diese autonomen Positionen hätten ausarbeiten können, die für eine revolutionär vorantreibende Rolle erforderlich gewesen wären. Vor allem aber fiel sie mit ihrer ständigen Parole «Männer an die Front, Frauen an die Arbeit» in die patriarchale Geschlechtsrollenteilung zurück. Sie verwehrte sich damit selbst die praktische Konsequenz aus ihrer theoretischen Einsicht. Den revolutionären und bewaffneten Kampf von Feministinnen gegen das Patriarchat aufgrund autonomer Positionen. Weder am einen noch am anderen Ort konnte sich eine neue revolutionäre Führung herausbilden, weder bei den Kommunisten noch bei den Feministinnen. Dies hatte zur Folge, dass die revolutionären Energien in zersplitterten Spontanaufständen verpufften, die alle niedergeschlagen werden konnten. Die Bilanz war katastrophal. 1 Million Gefallene, 500.000 ins Exil nach Frankreich geflüchtet. Die faschistische Franco-Diktatur begann mit 100.000 Hinrichtungen. Doch der Kampf geht weiter. Im nächsten Teil kommen wir zur Fortsetzung.
Mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Y yo tan solo heredé un jacal y tres nopales. Y yo tan solo heredé un jacal y tres nopales. Mi abuelo fue juarista y mi padre zapatista. Mi abuelo fue juarista y mi padre zapatista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia. Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia. Yo pienso que esa señora los jacales no visita. Yo pienso que esa señora los jacales no visita. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi padre en un petate, más no al derecho del pueblo. A mi padre en un petate, más no al derecho del pueblo. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando.
Das war ein Stück von Amparo Ochoa. Wir kommen zum vierten Teil, die Geschichte der PCR und der GRAPO. Der Kampf geht weiter, haben wir gesagt. Dieses Kapitel beginnt mit einer Enttäuschung. Der männerrevolutionäre Kampf der Kommunisten geht weiter. Die revolutionäre Kontinuität autonomer Feministinnen scheint mit dem Ende der Mujeres Libres vorläufig unterbrochen. Auch die 1980 gegründeten Mujeres Libertarias mit Sitz beim staatlichen Kulturministerium lassen sich absolut nicht als das verstehen. Dass wir im Folgenden die Geschichte von männerbefreienden Organisationen darstellen, wollen wir nicht durch Ergänzen weiblicher Wortwendungen oder eines Frauenaspekts tarnen. Unser Überblick markiert die wichtigsten Entwicklungsstationen. 1968 sammelten sich in Frankreich mehrere Gruppen und gründeten die OMLE, marxistisch-leninistische Organisation von Spanien. Sie war die Vororganisation der PCR und der GRAPO. Ihre Rahmenbedingungen beschrieb die OMLE als international geprägte. Die 68er-Bewegung in Europa, die proletarische Kulturrevolution in China, den Befreiungskampf des vietnamesischen Volkes, die weltweite Krise der kapitalistischen Wirtschaft mit starken Auswirkungen auf Spanien. In Spanien hatten Industrie- und Bankkapital seit 1936 den faschistischen Staat benutzt, um die verspätete kapitalistische Entwicklung voranzutreiben und die damit einhergehenden sozialen Konflikte im Keim zu ersticken. Die Weltwirtschaftskrise gefährdete die Pläne des faschistischen Franco-Regimes zur industriellen Entwicklung und beschleunigte seine politische Krise. Auf der anderen Seite erstarkte die Arbeiterbewegung, die sich von der Niederlage im Spanischen Bürgerkrieg und von den Jahren des faschistischen Terrors erholt hatte, in die Richtung radikaler Opposition und bewaffneten Kampfes. Dieser Prozess wurde beschleunigt durch das Scheitern der Politik der nationalen Versöhnung der revisionistischen PC unter Santiago Carrillo mit dem Faschismus. An ihrer Gründungskonferenz wandte sich die OMLE gegen diese Politik der nationalen Versöhnung und beschloss die Rekonstruktion der Kommunistischen Partei als Ziel. Die Arbeit führte sie zunächst innerhalb von Spanien und im französischen Exil. Ab 1971 entwickelte sich die OMLE von der Agitationsgruppe zur kommunistischen Organisation, die in den Arbeiterkämpfen in verschiedenen Industriezweigen verankert war. Ihre Anstrengung richtete sie darauf, die Unabhängigkeit der Arbeiterkämpfe gegenüber der nationalen Einheit durchzusetzen und alle Arbeiter an den Entscheiden teilhaben zu lassen. Das bedeutete, die Kämpfe außerhalb Comisiones Obreras zu halten. Die Comisiones Obreras, Gewerkschaft der PCE, war aus der Kollaboration mit Faschismus entstanden. Die PCE, die sich regelmäßig an den Wahlen in den faschistischen Gewerkschaften beteiligte, und die Linke links der PCE beschimpfte die OMLE wegen ihrer klaren Vorstellungen über die Einheit als, Zitat, sektiererisch. Der Aufbau der OMLE erfolgte in ständigem, auch internem Kampf gegen den sogenannten Seguidismo und die Actitud Conciliadora, der die ganze Linke links der Carrillo-PCE prägte. Das ist etwa zu übersetzen mit hinten nachhinken und Anpasserei gegenüber der Klassen, der Massenbewegung, gegenüber den widrigen Bedingungen und sogar gegenüber der Carrillo-PCE. Die stärkere Tendenz in der OMLE kritisierte es als irreal utopisch, die Priorität auf den Aufbau von Massenbewegungen, konkret der Comisiones Obreras, zu setzen. Sie beharrte demgegenüber auf der Notwendigkeit einer revolutionären Avantgarde, um die Massenbewegungen voranzutreiben und zur Revolution zu führen. Ihre Haltung drückte sich auch in ihren Publikationen aus. 2 Monate vor dem faschistischen Pinochet-Putsch gegen die Volksfrontregierung Allende in Chile veröffentlichte sie zum Beispiel eine Broschüre mit dem Titel, Zitat, »Der chilenische Weg zum Sozialismus ist der chilenische Weg zum Faschismus«. Die Zeit von 1968 bis 1973 beschrieb die OMLE als die Periode der größten Konfusion und Desorganisation der Arbeiter seit dem Bürgerkrieg. Einerseits nahmen die revolutionären Kämpfe massiv zu, andererseits zerfiel in den Händen der Garisten die PCE. 1973 ging das zerfallende faschistische Regime zur sogenannten Öffnung über. Es öffnete seine Institutionen für die Reformisten und Revisionisten, die mit dem Faschismus zusammenarbeiten wollten, und begann zugleich eine Offensive der Repression gegen die revolutionäre Massenbewegung und ihre Avantgarde-Organisationen. Das faschistische Regime war gezwungen, etwas zu ändern, damit alles beim Alten bleibe. Die revolutionäre Massenbewegung hatte die alten Formen der Herrschaft versperrt, die Versammlungs-, Streik-, Demonstrations- und Rederechte genommen, die der Faschismus verwehrte. Ausgerechnet in dieser Situation sollte die zurückgebliebene spanische Wirtschaft restrukturiert und modernisiert werden, um EG-fähig zu werden. Das war unvermeidlich mit Angriffen gegen die Arbeiterklasse und hoher Arbeitslosigkeit verbunden, was wiederum massive Arbeiterkämpfe provozierte. In den spanischen Kolonien Westsahara und den Kanarischen Inseln kämpften bewaffnete Befreiungsbewegungen. In Euskadi und Katalonien kämpften Massenbewegungen und bewaffnete Organisationen für die nationale Befreiung. In Andalusien radikalisierte die Landbevölkerung ihren Kampf für eine Agrarreform. Der spanische Kapitalismus brauchte also eine Kraft, die fähig war, den Widerstand ruhig zu stellen. Wer hätte das besser gekonnt als die PSE mit ihrer Gewerkschaft Comisiones Obreras und die sogenannte Sozialistische Partei PSOE?
In dieser entscheidenden Situation 1975 beschloss die OMLE, die rekonstituierte Kommunistische Partei Spaniens, PCER, zu gründen. Sie gründete sie als clandestine Partei. Der erste große Erfolg der PCER war, einen massiven Boykott der Gewerkschaftswahlen herbeizuführen. Dieser Boykott von 1975 bedeutete eine empfindliche Niederlage des sogenannten Öffnungsprojekts. Das Franco-Regime kündigte für den 27. September 1975 die Ermordung von drei Militanten der FRAP, Frente Revolucionario Antifascista Patriotico, und zwei Militanten der ETA an. Die PCER griff überall in die Massenkämpfe ein und verbreitete täglich ihre Zeitungen und anderen Publikationen. Sie rief damit zum Generalstreik auf und zum Widerstand gegen den Terror des untergehenden Regimes. Mitten im politischen Bankrott des Regimes schienen die Massenbewegungen und die Partei eine Grenze erreicht zu haben. Damit die Bewegung nicht ermüde, sondern weiter fortschreite, musste eine neue Bahn mit neuen Kampfformen geöffnet werden. Die PCR lancierte die Losung «Waffen beschaffen und ihre Handhabung lernen». Sie hatte gleich nach ihrem Gründungskongress die bewaffnete Organisation GRAPO aufzubauen begonnen. Der bewaffnete Kampf gegen die Repression begann eine herausragende Stellung einzunehmen. Das Franco-Regime reagierte mit einer Flut von sogenannten Antiterrorgesetzen, die von PSOE und PCE unterstützt wurden. Am 27. September, als das Regime wie angekündigt die fünf Militanten aus FRAP und ETA ermordete, antworteten an verschiedenen Punkten von Madrid vier Kommandos. Sie erschossen ebenso viele Bullen, wie das Regime Militante ermordete. Am 1. Oktober 1975 wollten sich die faschistischen Kräfte an der Plaza del Oriente versammeln, um dem Widerstand im Innern und der Welle der antifaschistischen Solidarität in Europa auf den 27. September hin zu begegnen und nachher ihre Politik wieder still weiterführen zu können. Die Grapo machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Sie erschoss 4 Bullen, welche die Faschisten hätten schützen sollen. Angesichts der zugespitzten Situation war das für das Regime der härteste Schlag seiner Geschichte. Der Name der Grapo, antifaschistische Widerstandsgruppen 1. Oktober, soll an diese Aktion erinnern. Der 1. Oktober markierte mehr als jedes andere Datum die Wende in der Politik des Regimes. Es nahm plötzlich die Antiterrorgesetze zurück und stoppte die Repressionsoffensive. Am 20. November 1975 starb Franco. Die nachfolgende Regierung Arias machte Versprechungen, versuchte Zeit zu gewinnen, bis die Massenbewegungen zurückgegangen waren. Doch stattdessen provozierte sie mit einem Beschluss, die Löhne einzufrieren, wieder eine neue Bewegung von 400.000 Streikenden für höhere Löhne und für Amnestie. Im März 1976 bildete sich die Coordination Democratica, ein Zusammenschluss von PCE und PSOE, mit der sogenannten zivilisierten Rechten. Diese vertritt wichtige Teile der Oligarchie und die Multis. Auch die Regierung Suárez konnte ihre Aufgabe schlecht erfüllen. Als Ergänzung der Massenbewegungen brachte die Grapo an einem offiziellen Fest des Regimes am 18. Juli 1976 im ganzen Land 30 Bomben zur Explosion. Ziele waren faschistische Gebäude, Lokale und Institutionen. Die Regierung, die sich soeben einen demokratischen Anschein hatte geben wollen, reagierte mit einer massiven Repressionskampagne gegen die PCR und andere Organisationen des Widerstands. Am 31. Juli 1976 antwortete die Grapo auf die Repression mit einer weiteren Serie von Bombenanschlägen, diesmal auf faschistische und auf neudemokratische, in Anführungszeichen, Zentren und Gebäude. Nach der ersten Bombenserie bekannte sich die Grapo zum ersten Mal öffentlich zu den Anschlägen. Sie hatte bewusst so lange gewartet, bis sie eine Infrastruktur aufgebaut hatte, mit der sie den Schlägen des Feindes widerstehen konnte. Die Bullen brauchten mehr als 2 Jahre, was sehr viel ist, bis sie die Repression gegen sie starten konnten. So verloren die Bullen die erste Schlacht um die Zeit. Die Grapo hatte bereits die Herzen der Massen gewinnen können. Die Repression brachte zahlreiche Verluste, aber sie konnte die Fortsetzung und Steigerung der Aktionen nicht verhindern. Im Hinblick auf die Wahlfarce vom 15. Dezember 1976 beschloss die PCR eine Kampagne für einen aktiven Wahlboykott, für die Bildung von Selbstverteidigungskomitees gegen die faschistische Gewalt, für den Widerstand gegen die Überausbeutung in den Betrieben und für die Einheit der antifaschistischen Organisationen. Zum Wahlboykott unter der Losung Wählen heißt den Faschismus unterstützen, riefen noch andere Organisationen auf. Die Grapo griff vom 3. auf den 4. Dezember verschiedene Einrichtungen des Fernsehens an, welches Hauptinstrument der Regierungspropaganda war. Die Sendungen mussten an mehreren Orten unterbrochen werden, auf den Kanarischen Inseln ganz abgebrochen. 1982 löste die PSOE mit González an der Spitze die UGT-Regierung ab. Kurz darauf trat der spanische Staat gegen alle Wahlversprechen von González in die NATO ein, setzte massive Umstrukturierungen der Wirtschaft durch und trat 1986 in die EG ein. Zwischen 1977 und 1983 wurden viele Militante der PCR und Grapo verhaftet, 1977 das ganze Zentralkomitee der PCR und ein Teil der Leitung durch die Bullen ermordet. Es ist dem Repressionsapparat aber nicht gelungen, die beiden Organisationen zu zerschlagen. Die Grapo hat mit einer sehr großen Zahl von Aktionen in die meisten Massenkämpfe eingegriffen. In den Knästen gab es 1977 Revolten, wobei sich politische und soziale Gefangene gegenseitig unterstützten. In neuester Zeit, während dem Hungerstreik der Gefangenen aus PCR und Grapo, hat die Grapo eine starke Serie von Anschlägen gegen Einrichtungen und Agenten des spanischen Staates gerichtet. Die Kräfte der PCR und der Grapo reichten nach der kurzen Vorbereitungszeit nicht aus, um in gegenseitiger Beziehung zu den Massenkämpfen die revolutionäre Situation zu nutzen. Ihre Leistung liegt in der Kontinuität des revolutionären Kampfes gegen den spanischen Kapitalismus vor und nach der sogenannten Öffnung, immer der gleiche Kapitalismus. Diese Leistung war und ist nur möglich aufgrund einer klaren Einschätzung der momentanen Situation und der daraus folgenden Aufgaben. Dazu kommen wir im nächsten Teil. Ihr hört das Musikstück Barrio Conflictivo der baskischen Musikgruppe Barricada.
¡Gracias!
Ihr hört immer noch eine Sendung zum Frauenaktionstag vom 2. November mit dem Titel «Gegen das imperialistische Patriarchat und seine Knechte». Wir kommen zum fünften Teil, Einschätzungen und Strategie von PCER und GRAPO. Zuerst drei Vorbemerkungen. Wir hatten große Zweifel, ob und wie wir den nachstehenden Teil bringen wollen. Es handelt sich um Schlussfolgerungen von kommunistischen Strömungen aus mehr als 150 Jahren Kämpfen, in denen selbst noch so aktiv kämpfende Frauen schlussendlich Betroffene blieben. Diese Schlussfolgerungen wirken abstrakt und sie machen aggressiv, weil uns daran genau diese Entfremdung begegnet. Frauen haben während dem spanischen Bürgerkrieg oder während dem Ende der Franco-Diktatur gelebt und gekämpft. Dennoch gibt es keine Schlussfolgerungen und Strategien aus der Sicht von Frauen für umfassende Befreiung, weil selbst Organisationen wie die Mujeres Libres nicht aus eigener Bestimmung in die Geschichte eingegriffen haben. Irgendwann müssen wir anfangen, die Schlussfolgerungen der kommunistischen Strömungen zu durchschauen und eigene Schlussfolgerungen aus autonom-feministischen Kämpfen zu ziehen. Wollen wir je die Entfremdung durchbrechen? Zweite Vorbemerkung. Wir müssen im Hinterkopf behalten, unter welchen Bedingungen die OMLE, PCER und GRAPO ihre theoretische Arbeit geleistet haben. Erstens waren unter der Franco-Diktatur marxistische Grundlagentexte fast unzugänglich. Zweitens haben diese Organisationen, wie alle Revolutionären, immer wieder Mitglieder verloren durch Ermordung oder Verhaftung. Darunter eben auch theoretisch und praktisch langjährig Geschulte und Erfahrene. Drittens vergingen von der Gründung der OMLE bis zum Ende der Franco-Diktatur, die vermutlich nicht allein die PCR als revolutionäre Situation charakterisierte, ganze 7 Jahre. Sie haben es also nur in 7 Jahren geschafft, in einer entscheidenden Situation eine wesentliche Rolle zu spielen, wenn auch leider nicht die ausschlaggebende. So etwas schaffen nur Organisationen, die ihre Einschätzungen aus der Dynamik der Kämpfe heraus korrigieren, ob sie Fehler als solche benennen oder nicht. Und noch die dritte Vorbemerkung: Wir werden in den Zitaten der PCR und GRAPO bewusst darauf verzichten, die Wortendungen zu verweiblichen. Das wäre politischer Etikettenschwindel.
Wie andere marxistisch-leninistische Strömungen unterscheidet die PCR verschiedene Stadien oder Epochen des Kapitalismus. Sie unterscheidet eine vormonopolistische und eine monopolistische ab Ende des 19. Jahrhunderts. Monopolistisch wird diese zweite Epoche genannt, weil sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts große Monopolunternehmen herausbildeten. Diese Epoche wird manchmal auch imperialistisch genannt, weil diese Monopolunternehmen massiv in die Kolonien zu investieren begannen. Im Allgemeinen definieren KommunistInnen den bürgerlichen Staat als Diktatur der Bourgeoisie, die verschiedene Formen annimmt. Die parlamentarische Demokratie in Anführungszeichen, die Militärdiktatur, die faschistische Diktatur und so weiter. Die PCR definiert anders.
In der vormonopolistischen Epoche, also bis Ende des 19. Jahrhunderts, erlaubte die bürgerliche Demokratie den großen Volksmassen nach und nach sich zu versammeln und zu organisieren unter Benutzung der Abstimmungen des Parlaments, der Gewerkschaften bis dahin, dass es bei eintretender Gelegenheit möglich wurde, gegen die Reaktion Front zu machen und ihr Regime durch den bewaffneten Aufstand zu stürzen.
Erst von der monopolistischen oder imperialistischen Epoche seit Ende des 19. Jahrhunderts schreibt die PCR:
Der moderne Staat mit seinen Erfahrungen im Kampf gegen die internationale kommunistische Bewegung wird es nicht zulassen, dass die revolutionäre Bewegung ihre Kräfte sammelt und sich friedlich organisiert. Das ist eine historische Charakteristik des Imperialismus.
Den Charakter dieses modernen Staats der imperialistischen Epoche definiert die PCR als faschistisch. An Formen unterscheidet sie offen und verdeckt faschistische.
Die gegenwärtigen europäischen Demokratien in Anführungszeichen sind echte faschistische Diktaturen, mitgetragen durch die Sozialdemokraten, Eurokommunisten, Reformisten aller Art, durch deren Einverleibung.